Heute geht es um Markus 16. Wir haben die letzten Wochen verschiedene Predigten aus dem Markus-Evangelium gehalten. In Kapiteln 1 bis 8 war Jesus viel in Galiläa unterwegs, hat seine Jünger berufen, hat Gleichnisse erzählt und Menschen geheilt. Und im Kapitel 8 fragt er seine Jungs, was meinen eigentlich die Mengen, wer ich so bin? Und sie sagen, ein Prophet? Und dann fragt er sie, was meint ihr, wer ich bin? Und daraufhin sagt Petrus, du bist der Messias. Und ab diesem Punkt fängt Jesus an, seinen Jüngern zu erklären, dass sie nach Jerusalem gehen werden, dass er dort festgenommen und hingerichtet werden wird und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird. Das sagt er ihnen einmal im Kapitel 8, einmal im Kapitel 9 und einmal im Kapitel 10. Also wollte er anscheinend, dass sie das verstehen. Und im Kapitel 11 gehen sie nach Jerusalem. Spannung wächst zwischen Jesus und den Juden. Und im Kapitel 14 wird er verraten und vor Gericht gebracht. Und im Kapitel 15 wird er gekreuzigt. Darum ging es ja bei unserer Karfreitag-Andacht. Und heute an Ostersonntag kommen wir zum Ende Markus Kapitel 16. Wir lesen Verse 1 bis 8 zusammen. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Die Frauen sind also auf dem Weg zum Grab, früh morgens. Und sie haben zwar an die wohlriechenden Öle gedacht, die sie in der Nacht davor gekauft haben, aber dann fällt ihnen ein, wartet mal, es gibt doch einen großen Stein vor seinem Grab, was machen wir damit? Aber sie schauen auf und sehen, dass der Stein schon weggerollt worden ist. Sie haben sich bestimmt gefragt, hä, ist jemand uns zuvor gekommen oder wer hätte denn sonst was mit Jesu Leichnam was zu tun? Sie betreten das Grab und Jesu Leichnam ist gar nicht da. Aber da sitzt ein junger Mann in einem weißen Gewand und er sagt, nicht erschrecken, Jesus ist auferstanden. Und was machen die Frauen? Sie hüpfen. Sagen, ja, stimmt. Hat uns doch dreimal gesagt, dass er aufersteht. Fangen an zu tanzen, wie einige von uns gestern Abend. Ah, Moment mal. Ah, falsche Stelle, Entschuldigung. Das machen sie nicht, ne? Sondern sie zittern, weil sie voller Entsetzen und Furcht sind und lassen vielleicht ihre Töpfe fallen und sie rennen. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, denke ich mir, hä? Das ist nicht euer Ernst. Er hat euch doch dreimal gesagt, dass er von den Toten aufersteht. Wir haben jetzt Sonntag, also das ist ja der dritte Tag. Jesu Leichnam ist nicht da. Es haut alles hin. Aber sie zittern und rennen weg. Und ich denke, wie könnt ihr das so leicht vergessen? Aber sind wir nicht manchmal genauso kurzsichtig? Vergessen wir Jesu Worte auch nicht? Lassen wir uns nicht manchmal aus der Fassung bringen, wenn wir unseren Arbeitsplatz verlieren oder eine Prüfung nicht bestehen oder krank werden? Als hätte Jesus nie gesagt, er lässt seine Sonne über Guten und Bösen aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Oder lassen wir uns aus der Fassung bringen, wenn wir verfolgt werden auf Arbeit oder in der Schule. Als hätte Paulus nie gesagt, freut euch in Bedrängnissen, denn sie bewirken Ausharren und eine Hoffnung, die uns nicht enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal muss ich mir sagen, Colin, bleib mal am Boden und denk mal dran, was Jesus dir gesagt hat. Kurz nachdem ich meinen Führerschein bekommen habe, habe ich meine Schwester irgendwo hingefahren und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Wir waren fast zu Hause, als der Autofahrer vor mir ziemlich schnell abgebremst hat. Und ich habe nur relativ schnell abgebremst und dann sind wir leicht zusammengestoßen. Und wir haben uns die Autos angeschaut und es gab keine erkennbaren Schäden, aber der andere Fahrer meinte trotzdem, ja, ich würde mir deine Kontaktdaten aufschreiben, falls ich meine Stoßstange prüfen lassen will und sollte es Schäden geben, dann würde ich mich bei dir melden. Und es hätte wirklich nicht harmloser sein können. Es war ein super harmloser Unfall, aber ich war trotzdem verzweifelt. Und ich dachte, oh nein, wenn er seine Stoßstange prüfen lässt, dann kann es sein, dass es Schäden gibt. Und wenn es Schäden gibt, dann müssen wir das bezahlen und das machen wir dann über die Versicherung. Und dann werden unsere Versicherungsbeiträge erhöht und dann will mein Vater mich eventuell nicht mehr versichern und dann kann ich nicht mehr Auto fahren. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mehrere Tage unter meine Decke gekrochen bin nach der Schule und gebetet habe, Gott, bitte lass nicht, dass unsere Versicherungsbeiträge erhöht werden. Und ich schaue drauf zurück und ich kann inzwischen drüber lachen. Ich denke, das ist nicht dein Ernst. Es war eine kleine Sache, egal ob du Auto fahren kannst oder nicht. Du hast doch andere Möglichkeiten, später im Leben Auto zu fahren. Das ist gar nicht so schlimm. Und ich wünsche mir, ich könnte zurückgehen und mir sagen, Colin, bleib mal am Boden, zoom mal raus und du wirst sehen, es ist gar nicht so schlimm. Nun, die Auferstehung zeigt uns nicht nur, dass wir manchmal sehr kurzsichtig sind, sondern sie bietet uns auch eine ewige Perspektive. Schlag mal auf zu 1. Korinther 15. Und wir lesen Verse 12 bis 20 zusammen. 1. Korinther 15, 12 bis 20. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, es ist sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Manchmal fragen mich Freunde aus der Uni, Colin, glaubst du wirklich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und diese Frage gab es auch damals, im ersten Jahrhundert. Und Paulus sagt ganz deutlich, doch, er ist auferstanden. Wir lügen euch nicht an. Er sagt früher im Kapitel 15, Jesus hat sich über 500 Jüngern offenbart nach seiner Auferstehung. Und einige sind zwar inzwischen verstorben, aber die meisten leben noch. Und ihr könnt sie fragen, wenn ihr mich beim Wort nicht nehmt. Und vielleicht sitzt du da und vielleicht fragst du dich, ja, aber wissen wir überhaupt, ob es Paulus wirklich gab oder ob er diese Worte überhaupt geschrieben hat? Ich meine, es ist alles vor 2000 Jahren passiert. Das ist eine berechtigte Frage. Und wenn du nachguckst, wirst du tatsächlich finden, dass Historiker sich einig drüber sind. Nicht nur, dass es Paulus gegeben hat, sondern auch, dass er diesen Brief geschrieben hat. Und zwar im Jahr 53 oder 54 nach Christus, also 23 Jahre nach seiner Auferstehung. Und Historiker sind sich ebenfalls darüber einig, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das wird nicht diskutiert. Also reden wir von echten Persönlichkeiten hier. Die Frage ist bloß, ob die Jünger alle angelogen haben oder nicht. Aber was diese Stelle sonst deutlich aussagt, ist, dass wir, die Christus angehören, eines Tages auferstehen werden. Und zwar Gott, der nicht von Zeit und Raum eingeschränkt ist wie wir, wird uns zum ewigen Leben auferwecken. Und wem bewusst ist, dass er ewig leben wird, hat eine durchaus erweiterte Perspektive im Leben. Und diese Perspektive haben Jesu Jünger und die ersten Christen uns so schön vorgelebt. Schlag mal auf zur Apostelgeschichte 4. Wir machen eine kleine Tour durch die ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Nun, die Jünger erzählen uns, wie ängstlich sie nach Jesu Tod waren. Nicht nur die Frauen am Grab, sondern auch die Jungs waren voller Angst. Laut Johannes haben sie sich hinter fest verschlossener Tür getroffen nach Jesu Tod, weil sie so viel Angst vor den Juden hatten, die Jesus verurteilt und gekreuzigt haben. Aber Wochen später stehen sie vor genau denselben obersten Juden, die Jesus kreuzigen ließen, und sagen ihnen ins Gesicht, Apostelgeschichte 4, Vers 10, ihr alle und das ganze israelitische Volk sollen wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Und sie gehen weiter und zitieren das Alte Testament und sagen im Prinzip, ihr kennt ja die Stelle, wo steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ihr seid die Bauleute und ihr habt den Messias verworfen. Wow. Wo kommt dieser Mut her? Ein paar Tage später stehen die Apostel schon wieder vor dem Hohen Rat. Und dieses Mal lassen die obersten Juden die Apostel auspeitschen. Und wir lesen im Kapitel 5, Verse 41 bis 42. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Ich sag's mal so, die Rücken von den Jüngern haben sicherlich gebrannt. Eine Geißelung ist kein Witz. Aber statt an ihren zerrissenen Rücken zu denken, haben sie an Gott und die Ewigkeit gedacht. Und es geht weiter im Kapitel 6, Kapitel 7 mit Stephanus, der selber vor den Hohen Rat treten muss. Und er sagt ihnen unter anderem, Jesus, den ihr gekreuzigt habt, steht nun zur Rechten Gottes. Und dieses Mal lassen die obersten Juden ihre Peitschen liegen und holen Steine. Und wir lesen in Apostelgeschichte 8, Verse 1 bis 4. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Die Geißelung war eine Sache, aber jetzt wird Stephanus umgebracht und die ganze Gemeinde wird zerstreut und von den Aposteln getrennt. Und wie reagieren die Jünger drauf? Sie denken, sie machen sich ins Hemd und sagen, oh nein, wir haben die Apostel nicht mehr und die Gemeinde auch nicht. Und wenn Gott Stephanus nicht rettet, der voller Glaube war, dann wird er uns wohl auch nicht retten, wenn es hart auf hart kommt. Nein, das tun sie eben nicht. Sie hätten das alles locker denken können, sie hätten sich locker so verhalten können, dass sie nach Hause gehen und unter ihre Decke kriechen und nie wieder was über Jesus erzählen. Aber sie wussten, Jesus hat in seinem Leben gelitten und er ist auferstanden. Und wenn ich ewig mit ihm leben werde, dann ist es gar nicht so schlimm, wenn ich ebenfalls leiden muss in diesem Leben. Und sie haben wirklich verstanden, was wir vorhin gesungen haben. Wir haben nämlich gesungen, werden wir kritisiert, so werden wir stärker. Und werden wir getötet, so gewinnen wir. Denn unser Kampf ist nicht irdisch und unsere Seelen werden kein Ende finden. Wir haben auch gesungen, werden wir zerstreut, so streuen wir Samen. Das ist genau, was die Apostel hier gemacht haben. Und nicht die Apostel, sondern die anderen haben diese Samen gestreut. Und ich kriege Gänsehaut jedes Mal, wenn wir dieses Lied singen, weil ich mir so sehr für mich und für uns wünsche, dass wir diese Einstellung haben, dass wir sagen, bring it on. Nur zu. Kritik, Verfolgung nehmen wir gerne an. Denn wir werden ewig bei Gott sein. Amen. Wie sieht's bei dir aus, lieber Bruder, liebe Schwester? Wenn dir was Schlimmes passiert, womit du nicht rechnest, hast du die Einstellung der Jünger nach Jesu Tod, die entsetzt waren? Oder hast du die Einstellung der Jünger nach Stephanus Tod, die Ewigkeit im Sinn hatten? Im Februar haben Mathis und Miriam Scott und Lynn besucht. Und Scott war circa 2 Stunden pro Tag in der Lage, tiefere Gespräche zu führen. Und Mathis hat an einem Tag die Gelegenheit genutzt, Scott zu interviewen, die ihm verschiedene Fragen zu stellen. Und Mathis hat mir ein Video von einer von seinen Antworten gezeigt. Die Frage ging um Gemeindebau und das ist eine Frage, die man nicht so schnell beantworten kann. Und an seine Antwort kann ich mich gut erinnern, aber was ich wohl nie vergessen werde, ist, wie er sich in seinem Stuhl aufgerichtet hat nach seiner Antwort und Mathis einfach gefragt hat, wie würdest du die Frage beantworten, Mathis? Als würde es in diesem Moment gar nicht darum gehen, ihn zu interviewen. Als hätte er alle Zeit der Welt. Und ich dachte, Scott, was machst du? Wir wollen doch wissen, was du zu erzählen hast. Ist doch völlig egal, was Mathis in diesem Moment denkt. Du bist gerade am Sterben. Wieso handelst du, als hättest du alle Zeit der Welt? Aber Scott hat nicht nur an sich gedacht in seinen letzten Tagen, was er alles erzählen kann, bevor er verstirbt. Sondern er hatte tiefen Frieden und konnte sich locker unterhalten, weil er wusste, dass er alle Zeit des Himmels hat. Und ich möchte schließen mit einer Analogie. Das hier ist ein Zeitstrahl. Und zwar von dem Leben von unserem lieben Masud.
Okay. Welche Seite jetzt?
Naja, egal. Masud ist 1944 geboren. Als Moslem. Und er ist in dem Iran aufgewachsen und ist mit so 21 nach Deutschland gezogen, um hier zu studieren. An der TU Berlin. Genau. Ein paar Jahre später hat er die Annette geheiratet. Nach seinem Studium hat angefangen bei AEG zu arbeiten. Ein paar Jahre später, als er 32 war, haben die ihre erste Tochter gekriegt. Anderthalb Jahre später kam die zweite Tochter auf die Welt. Das wird aber nicht so weit sein, das ist der andere Strich. Und er hat seine Töchter erzogen und als er 50 war, hieß es plötzlich: Papa, ich möchte mich taufen lassen. Was für eine Sekte, schließt meine Tochter sich hier an und hat angefangen, die Gemeinde zu besuchen, um herauszufinden, wie komisch wir so sind. Und hat aber gefunden, wow, sie gehen voll liebevoll miteinander um. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, wie meine Tochter mit ihren Freundinnen und Freunden aus der Gemeinde so umgeht. Hat selber angefangen, in der Bibel zu studieren und mit 55 hat Masud sich taufen lassen. Und jetzt ist Masud gerade dabei, den Rest seines Lebens zu führen mit Jesus zusammen. Bis zum Ende. In unserer Gemeinde gibt es auch die Soraya Rosegin. Soraya ist ein bisschen jünger als Masud. Sie ist nämlich 2002 geboren. Und Soraya hat sich mit 14 schon entschieden, Jesus nachzufolgen. Und sie ist ebenfalls dabei, den Rest ihres Lebens mit Jesus zusammenzugehen. Naja. Es ist nicht so schön, dass Soraya mit 14 schon versteht, dass die Arbeit zum Beispiel zwar wichtig, aber nicht das Wichtigste im Leben ist. Und dass sie in ihren Beziehungen Versöhnung nachgehen soll und keine Bitterkeit in ihrem Herzen wohnen lassen soll. Und wenn sie lange lebt, wird sie ein langes Leben, ganz zur Fülle leben, wie Jesus uns verspricht. Nun, dass wir in diesem Leben schon mit Jesus zusammengehen dürfen, ist nur ein Bruchteil der Botschaft der Auferstehung. Denn eines Tages werden Soraya und Masud und Scott auferweckt werden. Und der Zeitstrahl geht dann weiter. Und in diesem nächsten Leben gibt es keinen Krebs, keine Verfolgung. Und es geht eine Weile. Nach so 100, 200, 300 Jahren sieht der gelbe Bereich ein bisschen kürzer aus. Aber es geht weiter.
Nochmal 1000 Jahre.
Nochmal 1000 Jahre. Danke. Nochmal 1000 Jahre. Und nach 10.000 Jahren werden wir nicht weniger Zeit haben als am Anfang vom roten Bereich. Und genauso wie ich drüber lachen kann, wie wichtig mir war, ob unsere Versicherungsbeiträge erhöht werden, wirst du drüber lachen, wie wichtig dir war, ob du deinen Traumjob bekommst oder ob du eine Freundin oder einen Freund hattest oder ob du an der Uni angenommen wurdest, wo du unbedingt studieren wolltest oder schön reisen konntest oder was auch immer, denn uns soll so ziemlich alles egal sein, was uns alles gelungen ist oder eben nicht gelungen ist, außer dass uns gelungen ist, dass wir Gott treu geblieben sind. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Und im nächsten Leben gibt es keine Krankheiten, kein Stress, kein Drama in der Familie, keine Deadlines, weder Einsamkeit noch Gruppenzwang. Da gibt es nur Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und vollkommene Gemeinschaft, wo dich keiner komisch anguckt, wo es keine Missverständnisse gibt. Und genauso wie Moses und Jesaja und Hesekiel einen kurzen Blick von Gottes Herrlichkeit gehascht haben, werden wir einen großen Blick von Gottes Herrlichkeit erhaschen. Und wir werden Konzerte feiern mit Engelschören zusammen. Und es wird keine Tränen geben, kein Leiden. Nur wir mit Gott und einander.